Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus dem Psalm, und zwar aus dem Psalm 65, Vers 3. Das ist so eine zentrale Stelle. Der Psalmist sagt uns hier eine sehr interessante Aussage, die nun jeden Menschen betrifft, egal ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist. Er sagt hier: Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Also er sagt praktisch, wir haben ja gesehen, was Fleisch bedeutet. Fleisch ist der Mensch in seinem gefallenen Zustand. Fleischlich ist der Gläubige in seinem Zustand, wo er sich benimmt wie ein Ungläubiger. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Das heißt, der Mensch, egal ob gläubig oder ungläubig, instinktiv weiß er, dass es einen lebendigen Gott gibt. Von daher ist Atheismus Unsinn. Er weiß, dass es einen lebendigen Gott gibt und er weiß, dass dieser Gott Gebet erhört. Das weiß er. Wenn man die Berichte liest aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch Kriege vorher, dann sieht man immer wieder, wie die stärksten Männer, wenn sie wirklich in Not kamen, begonnen haben, Gott anzurufen. Sie haben dann gebetet. Der Volksmund sagt ja nicht umsonst, Not lehrt beten. Und ich möchte nicht wissen, was hier Versprechungen und Gelübde Gott gegenüber abgelegt wurden, die in der Regel nicht gehalten wurden. Aber Fakt ist, dass die Bibel sagt, Gott erhört Gebet. Und Not lehrt wirklich beten. Ich habe das auch in den langen Jahren auf der Bank gesehen, wenn dann Leute, die eigentlich nichts wissen wollten, plötzlich offen wurden, wenn sie in Not kamen. Die Bibel sagt ganz einfach, weil Gott Gebet erhört, kommt alles Fleisch zu ihm. Das heißt, der Mensch wird instinktiv angezogen und wendet sich an Gott. Aber in Johannes 9, 31, dieser Begebenheit, dort ist nochmals etwas anderes, und zwar, das ist ja dieser Blindgeborene. Dort heißt es, wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Diese Bibelstelle sagt nicht automatisch, dass Gott jedes Gebet erhört, wenn ein Mensch zu ihm kommt, sondern es gibt hier bestimmte Kriterien, bestimmte Bedingungen, zum Beispiel, dass eine gewisse Gottesfurcht da ist. Und das ist auch das Geheimnis, wenn Gott auch Gebete von Nichtgläubigen, von Ungläubigen erhört, dann steckt diese Haltung des Herzens eines Menschen dahinter, dieses Kriterium. Und dann erhört auch Gott, wenn die Herzensstellung stimmt. Wenn das Kriterium in Ordnung ist, dann erhört auch Gott Gebete von Ungläubigen. Aber Gott erhört auch die Gebete der Gläubigen nicht, wenn bei ihnen die Haltung nicht stimmt. Die Bibel sagt hier ganz klar, im Endeffekt, er hört, wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Aber den, von dem er sagt, Sünder, das ist hier sicher nicht als normal einfacher Zustand zu sehen, sondern wenn jemand wirklich in Sünde lebt. Wenn ein Gläubiger in Sünde lebt, dann erhört auch Gott seine Gebete nicht. Und in der Regel, wenn jemand hier Gottes Gesicht lacht und in keinster Weise hier Gott dienen will, dann wird auch Gott seine Gebete nicht erhören. Aber wenn zum Beispiel jemand ist wie ein Cornelius, der gottesfürchtig ist, obwohl er noch nicht bekehrt ist, und die Bibel sagt vor ihm ganz klar, seine Gebete und Almosen sind vor Gott ins Gedächtnis gekommen und Gott hat sich dieses Mannes erbarmt. Dann ist auch hier Hoffnung und das ist der Grund, warum alles Fleisch zu ihm kommt. Wenn dann jemand die richtige Herzensstellung hat, dann letztendlich wird es passieren, dann wird Gott diese Gebete erhören. In Prediger 4, Vers 17 erklärt die Bibel noch etwas. Sie sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Und hier ist etwas, das vollkommen entgegengesetzt ist dem religiösen Empfinden eines Menschen. Der Mensch glaubt, wenn er viele Worte macht, der Mensch glaubt, wenn er gleißend, strahlend redet, wenn er pathetisch ist und Wunder wie betet, dann wird Gott erhören. In den Religionen geht es sogar so weit, wenn man die Gebetsmühle denkt, im Buddhismus, Hinduismus in dieser Ecke, dass sie glauben, man muss nur die Gebetsmühle anwerfen, dann geht es. Und viele Menschen sind so, dass sie glauben, wenn sie betet und leiern, ich sage ausdrücklich leiern, dann erhört Gott ihre Gebete. Die Bibel sagt hier ganz klar, Gott will nicht, dass man viele Worte macht. Wenn man die andere Stelle dazu nimmt, Gott will Gebete erhören, wenn die Herzensstellung stimmt. Das ist was völlig anderes. Einmal, als der neue König Israels herausgesucht wird, sagt Gott zu Samuel, sieh nicht die Gestalt an. Sieh nicht das Äußere. Sieh nicht das Auftreten, denn Gott hat jemand völlig anders herausgesucht, denn er sieht das Herz an. Und das ist genau das Geheimnis des erhörten Gebetes, dass Gott ein Gebet erhört, bei Gläubigen und auch bei Ungläubigen. Gott sieht das Herz an. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es kommt nicht auf die vielen Worte an. Der Jesus selber hat ja in Lukas 18 diese erschütternde Begebenheit beschrieben, wo ein Pharisäer in den Tempel kommt und ein elender Sünder. Und man sieht ja, wie der Pharisäer betet, pathetisch, bekennt, dass er in Ordnung ist mit Gott. Und dann heißt Vers 13, und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, der Sünder, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, zum Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Da sieht man ganz klar, wie Gott das Herz ansieht und nicht die Form und nicht letztendlich Person ansieht, egal wer das ist, egal wie seine Stellung ist, er sieht das Herz an. Und wenn du das einmal siehst, dann kannst du in der Regel fast jedes Rätsel lösen, wo Menschen dann auch fast verzweifeln und sagen, warum werden meine Gebete nicht erhört? Ja, da gibt es zwei ganz gravierende Möglichkeiten. Erstens, weil es nicht im Wille Gottes ist und zweitens, weil die Herzensstellung nicht stimmt. Und dann kann sogar etwas im Wille Gottes sein und die Herzensstellung nicht stimmen, dann kann sein, Gott verweigert, zu Recht. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das hier sieht. Und in Markus 7, Vers 6 erklärt es der Herr nochmals. Ich möchte den Akzent drauf legen, nicht die Form, nicht das Reden, nicht die Lippen, sondern was im Herzen ist. Er sagt hier, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das heißt, wenn ich noch so fromm bin, noch so religiös bin, noch so sehr mich an die Formen halte, ist das vor Gott nichts wert, sondern Gott will das Herz. Gott will ein Herz, das nahe ist bei ihm und er will alles andere nicht. Und nur auf dieser Basis kann letztendlich Gott die Gebete der Menschen erhören. Mir geht es aber heute Morgen genau um diesen Einzelpunkt, um den Einzelpunkt der Herzensstellung vor Gott, die zu einer Gebetserhörung führt. Und dazu möchten wir das am meisten missbrauchte Gebet der ganzen Weltgeschichte uns ansehen. Das ist das Vaterunser. Ich sage noch ganz ehrlich, ich war bei einer Hochzeit oben auf dem Heuberg und dort hatte ich das erste Mal den Realschock. Ich habe ja gewusst, dass das teilweise missbraucht wird und dass es geleiert wird. Aber bei dieser Hochzeit haben die Leute etwas hingekriegt. Es war ein ökumenischer Gottesdienst. Die haben das hingekriegt, das Vaterunser in einem Tempo herunterzuleiern und ich bin sicher nicht der Langsamste. Ich sage es übrigens ganz klar, ich bete dieses Gebet in solcher Umgebung grundsätzlich nicht, verweigere ich, generell. Und zwar, die Leute haben das runtergeleiert, ich habe sowas noch nie gesehen. Mir blieb die Luft weg, anders kann ich es nicht sagen. Ich weiß von der Hochzeit nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass es nichtssagend war, aber was ich noch ganz genau weiß, war diese Leiererei. Ich habe sowas noch nie gesehen. Bis mir überhaupt zum Bewusstsein kam, was machen die, haben die Armen gesagt. Dass das ein elendes Gräuel vor Gott ist, das sei mal unbenommen. Aber das Vaterunser ist eigentlich etwas, das heilsgeschichtlich ganz interessant vor Gott gesetzt ist und das eine große Rolle auch für die Jünger spielt. Nicht im Sinne, dass wir jetzt hingehen sollen und zum Beispiel am Schluss vor der Beerdigung das Vaterunser zu beten, tun wir auch nicht. Sondern es hat einen ganz anderen, einen tiefer Hintergrund und den möchten wir untersuchen. Und es geht genau auf diese Art der Herzensstellung, was hier Gott herbeiführen will. Ich möchte uns lesen, Matthäus 6, ab Vers 5. Schon der Kontext, also die vorige Stelle und auch die Stelle danach, dass man sieht, wie das eingebettet ist. Und wenn du betest, so sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dieser ganze Text atmet das, was ich auch vorher schon auf den anderen Bibelstellen festgestellt habe. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zuerst schon mal Heilsgeschichte. Dazu muss man verstehen, wie die Evangelien zu sehr sind von Lehraussagen her. In Galater 4, 4 bis 7 ist eine Zentralbibelstelle. Diese Bibelstelle hat mir auch damals geholfen, diese Verführungen, in denen ich drin gesteckt bin, fing schon charismatischerseits zu durchschauen. Als ich die Bibelstelle begriffen hatte, war mit einer der Zentralstellen, außer 1. Korinther 12, 13, dann ging bei mir das Licht an. Als aber die Zeit erfüllt war, da steht im Griechischen Chronos, also da ist ganz einfach der Zeitablauf gemeint, also nicht ein vorher von Gott bestimmter Zeitablauf, sondern da ist die Zeit einfach, da waren die Jahre, die ablaufen mussten. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also hier ist eine ganz klare Aussage. Die Bibel sagt eindeutig, der Herr Jesus kam unter dem mosaischen Gesetz. Er wurde unter das mosaische Gesetz getan und war so lang unter dem mosaischen Gesetz, bis er es erfüllt hatte. Das heißt zu Deutsch, bis Hebräer 9, Vers 11 passiert ist, bis er nach der Auferstehung, beziehungsweise ist ein Geheimnis, wo das genau passiert ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, bis er sein kostbares und teures Blut im innersten Heiligtum auf der Sühnedeckel gesprengt hat. Und dann war nach göttlichem Recht erst die Erlösung rechtsgültig. Damit war das mosaische Gesetz erfüllt. Der Herr Jesus hat es in seiner Person am Kreuz von Golgatha erfüllt. Es ist vollbracht. Aber die Bibel sagt ganz klar, er ging ins innerste Heiligtum, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt und dann war er letztendlich dieser Last entledigt, die Erlösung war geschehen. Und dann sagt er, dann kommt der Geist der Sohnschaft zum Pfingsten in Apostelgeschichte 2,1, wo der Mensch dann der Geist der Sohnschaft empfängt, indem er ruft, Abba, Vater, und dann ist Wiedergeburt möglich. Jetzt sind wir hier im Stadium, wo das vorher war. Das heißt, wir müssen jetzt auch diese Bibelstelle genau untersuchen. Das ist ganz einfach. In der Regel, wenn die Jünger angeredet werden, gilt es für die Jünger, aber ich muss heilsgeschichtlich beobachten, ob schon alles da war oder was er genau meint. Wenn man jetzt den Text uns ganz ruhig ansieht, dann sehen wir zuerst etwas. Und zwar, er sagte Vers 5 in der Einleitung zum Vater Unser, sagt er ganz klar, wenn du betest, sollst du das nicht öffentlich hier in dieser Weise tun, wie die Heuchler, indem du hier ein Theater draus machst und an den Straßenecken und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater mal im Krankenhaus war, war ein frommer Mann im Bett gegenüber. Und es ist etwas passiert, es hat die Ungläubigen teilweise beeindruckt. Dieser Mann hat die ganze Zeit, ist er im Krankenbett, öffentlich gebetet. Mich hat es abgestoßen eher. Das heißt, da ist dann ein Theater gemacht worden. Die Bibel sagt, das sollst du nie tun. Also auch wenn wir jetzt zu der Herzenstellung uns hinwendet, dass das Vater unser ausdrückt, dann müssen wir etwas uns bewusst sein. Gott sagt, das Gebet soll im stillen Kämmerlein passieren, nämlich zwischen Gott und mir. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gebet ist zuerst einmal eine Sache zwischen mir und dem lebendigen Gott. Wenn man dann in der Gemeinschaft, zum Beispiel im Brotbrecher oder so miteinander betet, ist wieder was anderes. Aber zuerst einmal gehört das Gebet in die Stille. Und es gibt Dinge, die haben im öffentlichen Gebet weniger wie gar nichts zu suchen. Man kann nämlich durch Gebet die Leute verrückt machen, man kann sie beschmutzen, man kann alles Mögliche tun. Habe ich schon alles erlebt. Es gibt Dinge, die haben im Gebet nichts Geringste verloren, sobald es öffentlich wird. Aber im stillen Kämmerlein ist das eine Sache zwischen mir und Gott ganz allein. Und genau darauf zielt die ganze Sache. Wisst ihr, wie verdreht und wie letztendlich vom Teufel missbraucht, wird die Sache, wenn man ein Vaterunser so runterleiert, wenn man dann das näher untersucht und sieht, was Gott wirklich wollte. Also hier geht es darum, dass das eine Sache ist zwischen mir und Gott allein. Er sagt ganz klar, schließ deine Türe zu, bete zu deinem Vater im Verborgenen und der wird reagieren im Verborgenen. Das heißt, was ich privat bete, geht zuerst einmal niemand etwas an. Meine Frau nicht, meine Kinder nicht, meine Brüder nicht, meine Schwestern nicht und die Welt gleich gar nicht. Es gibt Dinge, die sind nur zwischen mir und Gott, das muss man ganz klar sehen. Und es ist auch nicht immer gut, wenn man alles öffentlich macht. Selbst wenn wir zusammen beten, meine Frau und ich beten jeden Tag zusammen, aber es gibt Dinge, da bete ich nicht mit meiner Frau, da bete ich allein. Es gibt einfach Dinge, die pflege ich allein vor dem lebendigen Gott. Und so ist auch von Gott her gedacht gewesen, dass man das nicht öffentlich tut, sondern in der Stille. Und dann sagt er wieder in Vers 7, das Gleiche, was wir vorher gelesen haben, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Sie glaubet, wenn sie viel Worte aufwendet, dann wird Gott sie erhören. Das heißt, Form und Worte sind sehr schon mal egal. Es kommt auf diese Herzensstellung an. Und ihr kennt alle die Geschichte aus 1. Samuel 1, Vers 15 bis 18, wo hier etwas Furchtbares passiert ist, ja in einer Familie, wo ein Mann zwei Frauen hatte. Und die eine Frau, die wurde furchtbar gequält von der anderen. Und diese Frau ist fast zerbrochen und sie hatte dann noch das Schandmal des Alten Testamentes. Sie hatte kein Kind, sie war unfruchtbar. Und wie diese Frau nicht mehr wusste, was sie tun sollte. Und ausgerechnet, das ist oft auch der Fall, wenn es an die Frömmigkeit geht, als zum jährlichen frommen Reise ging, hinauf zum Heiligtum, dann hat die andere Frau sie kaputt gemacht. Und jetzt, wenn man das genau liest, da heißt, sie war in Vers 10 von 1. Samuel 1, sie war aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Legt dann ein Gelübde ab und es heißt dann in Vers 13, Hannah aber redete in ihrem Herzen. Und dann glaubt ja sogar der Vertreter der, ich sag's einmal, bereits im Abfall befindliche religiöse Schiene, sagt dann zu ihr, zu Deutsch, du bist betrunken. Sie sagt dann ganz klar nein, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Gebet ist immer zwischen Herr und mir, hat immer nur mit dem Herz zu tun, hat mit dem Ausschütten des Herzens zu tun, hat mit dem zu tun, was der intimste Bereich meines Lebens ist. Meine hinterletzte, meine letzte Herzkammer öffne ich vom lebendigen Gott, dass er mit seinem Licht hineinscheint. Und das, was hier drin ist, das schütte ich vom lebendigen Gott aus. Und das ist wahres Gebet. Und dann muss dann auch die absolute letzte Ehrlichkeit herauskommen, dass nämlich diese Herzensstellung stimmt. Und er sagt jetzt noch etwas, der Herr Jesus, und zwar, das ist wichtig. Er sagt ganz klar, ihr sollt diesen frommen Leuten nicht gleichen. Das heißt, wir sollen nicht den Großkirchen gleichen, die hier zum Beispiel das Vaterunser missbrauchen. Das soll man nicht tun. Das darf man hier ganz öffentlich sagen. Wir sollen uns von solcher Praxis fernhalten. Ich habe keinerlei Problem, wenn ich hier drin bin, auf dem Friedhof oder in einem Traugottesdienst, wenn alle das Vaterunser zu beten, ich habe kein Problem, meine Lippe zu versiegeln, nicht zu sagen. Ich bete es nicht mit. Ich mache diese Lästerung nicht mit. Es ist eine Lästerung, Gott so etwas vorzuleiern. Das tue ich nicht, grundsätzlich. Wobei ich gar nicht sagen will, dass da wieder einzelne Leute drin sind, die das vielleicht sogar ehrlichen Herzens tun. Dann ist wieder eine Sache zwischen ihrem Herzen und dem, was bei Gott ist. Aber als Form lehne ich das absolut ab und das ist auch von der Bibel her abzulehnen. Sondern die Bibel sagt ganz klar, du sollst ihnen nicht gleichen. Jetzt erklärt er hier etwas und sagt, Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das heißt, ich bräuchte gar nicht beten. Gott ist allwissend. Gott will aber, dass gebetet wird. Er will, dass wir unsere Herzen vor ihm ausschütten. Er will, dass wir uns offenbaren. Er will, dass wir uns ihm auf den Altar legen und unsere Herzen preisgeben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grund. Gott will, dass wir beten. Selbst wenn er es uns geben könnte ohne Gebet. Ich habe jetzt 2, 3 Gebetserhörungen gehabt. Und ich bin einfach hingegangen und habe mir überlegt, ob ich überhaupt beten soll. Aber dann habe ich gezielt gebetet, weil ich wusste, es ist der Wille Gottes. Dann ist es auch passiert. Gott will, dass wir beten. Und jetzt erklärt er das und sagt, und deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und jetzt kommt etwas, was soll ich beten? Und jetzt müssen wir nur mal vergleichen, was ein Mensch betet und was hier geschrieben steht. Und hier habe ich dann letztendlich das, was in meinem Herzen hervorkommen soll, was das ist, um was ich Gebet dreht. Jetzt sieht man, was Gott entscheidend sieht und was für ihn ganz, ganz wichtig ist. Und zwar das Erste, was hier geschrieben wird, heißt, unser Vater, der du bist im Himmel. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist der entscheidendste Punkt der gesamten Weltgeschichte. Wenn Gott nicht dein Vater ist, dann fährst du in die Hölle. Das muss klar sein. Der Herr Jesus hat sogar den frommen Juden gesagt, euer Vater ist der Teufel. Da haben sie ja rebelliert. Aber es ist unser Vater, wir sind Abrahams Same. Er hat gesagt, nein, euer Vater ist der Teufel. Und zwar vom Sündenfall her, infiziert. Und er sagt hier ganz klar, das Entscheidende, der erste Punkt, um wirklich Gott zu dienen, um biblisch zu beten, um Gebetserhörungen zu haben, um im Wille Gottes zu beten, ist, dass ich sagen kann, Abba, lieber Vater, dass ich sagen kann, Vater unser im Himmel, du bist mein Vater. Das heißt, da muss etwas passiert sein vorher. Jetzt müssen wir die Bibel untersuchen. Das ist ja wichtig, dass man nicht Stelle einzeln nimmt, sondern dass man den Gesamtzusammenhang liest. Und in Römer 8, Vers 9 sagt er ganz klar, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann sagt die Bibel ganz klar, in Römer 8, Vers 15, der Heilige Geist hat, von dem ist Folgendes zu sagen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Das steht im Griechischen Hiothesia, das heißt Annahme an Sohnestatt. Ihr habt praktisch den Geist der Sohnschaft empfangen, ihr seid angenommen, indem wir rufen, Abba Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dann erklärt er nochmals, wir sind Erben durch das. Das heißt, die Bibel legt äußersten Wert darauf, dass ein Mensch den Heiligen Geist empfängt, dass er Gottes Kind ist, dass er der Herr Jesus aufgenommen hat. In Johannes 1, Vers 12 erklärt die Bibel das ganz einfach. Und zwar, sie sagt hier, allen denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht, ist richtiger, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wie ich den Herr Jesus aufnehme, wirklich, dass er mir die Sünde vergibt, wenn ich ihn als Erlöser annehme, dann geschieht dieses Geborenwerden nicht aus Fleisch, sondern aus dem Geist, dann geschieht die Wiedergeburt. Und das ist von der griechischen Zeitform her so, dass es praktisch betont, allen denen, die ihn im Bruchteil einer Sekunde, ich übertreibe es jetzt bewusst, im Bruchteil einer Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde, im selben Bruchteil der Sekunde, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann kommt präsent, denen, die dann dauernd an seinen Namen glauben. Das heißt, das ist ein Akt der Bekehrung, der Akt der Wiedergeburt, der Akt der Errettung, der hier geschieht. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann kommt der Geist der Sohnschaft. Und dann kommt in der Regel, wenn jemand gesund ist, es gibt auch Gläubige, die nicht gesund sind, die haben dann keine Heilsgewissheit, das ist nicht das letzte Kriterium der Heilsgewissheit. Aber dann kommt in der Regel beim gesunden Gläubigen die Heilsgewissheit. Und dann ist der Geist der Sohnschaft da. Dann sage ich, Abba, Vater, das heißt, Mater im Himmel, Vater im Himmel. Dann kann ich sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist der entscheidende Punkt und darum setzt das der Herr Jesus als erste Stelle vorne an, bevor er überhaupt was sagt. Da gehört natürlich dazu, Apostelgeschichte 26, 18, das muss man einfach ganz klar betonen, es geht hier nicht bloß um für Wahrhalten. Er sagt hier von den Heiden, das heißt von allen nicht-jüdischen Völkern, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, zur wahren Bekehrung gehört nicht nur der Herr Jesus aufzunehmen, sondern wenn der Heilige Geist beginnt zu wirken. Ich habe jetzt etwas Interessantes gelesen. Schlachter hat eine Abhandlung in die Prosa geschrieben über den Mann, den Blinden, dem der Herr Jesus die Augen aufgetan hat. Und hat das umgelegt, hat es schattenbildlich ausgelegt, was das bedeutet, wenn Gott sich offenbart. Und er hat gesagt, als der Blinde vom Herr Jesus der Dreck auf die Augen bekam, ich habe mich ehrlich gesagt auch immer gefragt, es ist gestern mit einer Frau diskutiert, sie sagt, ja, sie hat sich auch überlegt, warum Dreck? Und zwar, als er ihm der Dreck auf die Augen schmiert, Kot, heißt es in manchen Übersetzungen, zu ihm wirklich der Dreck auf die Augen schmiert, und dann sagt Schlachter, das hat mich tief erschüttert, sagt er, in dem Moment, wie dann das Wunder geschah und er ihm die Augen geöffnet hat, ist das Erste, was er gesehen hat, Dreck. Das Erste, was er gesehen hat, war Dreck. Und sagt, das ist der Normalzustand. Wenn jemand wirklich eine tiefgründige Wiedergeburt erlebt, dann sieht er zuerst schon mal, in welchem Zustand er ist. Dann erst hat er einen Blick für den Dreck. Dann erst hat er einen Blick, wo er herkommt. Dann erst hat er einen Blick, wie die Väter sagten, für den Weilandszustand. Weiland, waret ihr voll Sünde, voll Fleisch, voll Elend. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das heißt, das ist das Gewaltige, wenn man sich wirklich bekehrt. Und wenn man das wirklich tut, dann erkennt man auch, was Finsternis ist. Dann erkennt man auch, was ist Dreck und wendet sich weg. Kommt zu mir, Jesus, empfängt aus Gnaden, als freies Gnadegeschenk, diese Gabe der Erlösung. Und dann wäscht der Herr Jesus mein Herz mit seinem kostbaren und teuren Blut. In selben Sekunde bricht die Wiedergeburt durch. Der Geist der Sohnschaft ist da. Und dann geschieht etwas. Dann in der Sekunde kann ich sagen, aber lieber Vater, dann sage ich, Vater unser, der du bist im Himmel. Also wenn ich das sage als Gotteskind, Vater unser, der du bist im Himmel, dann ist das echt. Wenn die unbekehrte Masse der Namenschristenheit sagt, Vater unser, der du bist im Himmel, dann ist das am Rand der Blasphemie, was hier abläuft. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass man hier versteht, was der Herr wirklich wollte. Und jetzt kommt etwas, das als Automatismus einsetzt. In dem Vers 9 sagt es nämlich nicht nur unser Vater, der du bist im Himmel, sondern geheiligt werde dein Name. Und in derselben Sekunde ist die Heiligkeit Gottes da. In derselben Sekunde ist die Ehrfurcht vom lebendigen Gott da. In derselben Ehrfurcht sucht man den Wille Gottes zu tun. Und was ein ganz wichtiger Gedanke ist, ich möchte jetzt immer so ein bisschen parallel auch der Gläubige beleuchten, der ja sagt, Vater unser im Himmel, der gerettet ist und trotzdem erhört Gott die Gebete nicht. Weil ja ein paar Sachen manchmal nicht stimmen. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Geheiligt werde dein Name. Was heißt es, den Herrn zu heiligen? Dort heißt, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Parallelstelle lautet, heiligt Gott in euren Herzen. Und zwar, da sagt er ganz klar, was Gott hindert, und was Gott nicht heiligt und was Gott nicht meint, ist das geteilte Herz. Das heißt, wieder der Gedanke, Gott sieht die Herzensstellung. Er will ein ungeteiltes Herz. Er will, dass ein Mensch ihm wirklich ungeteilt dient und dass er wirklich Gott dient. Wisst ihr, wenn man diese Kriterien einfach nimmt, dann kannst du schon erklären, warum auch bei Gläubigen ganz viele Gebete nicht erhört werden. Wenn ich meine eigene Suppe koche und nicht die des Herrn, Entschuldigung, der Ausdruck, aber nicht die Sache des Herrn treibe, sondern mein eigenes Süpplein koche und nicht das tue, was sein Wille ist, brauche ich auch nicht wundern, wenn nichts passiert. In 2. Chronika 16, Vers 9 steht eine der bemerkenswertesten Bibelstellen, die es überhaupt gibt im Alten Testament. Dort heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er sagt ganz klar, Gott sucht sie, die von ganzem Herzen ihm dienen möchten, die ein ungeteiltes Herz haben. Und dann kommt natürlich Hebräer 11, Vers 6. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und die belohnen, die ihn suchen. Das heißt zu Deutsch, es muss mit wirklichem Glaube geschehen. Und in dem Moment, wenn ich ein Gotteskind bin, wenn ich mein Herz heilige, kein geteiltes Herz habe und Gott wirklich suche und mich darauf verlasse, dass Gott auch das belohnen wird, auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Gott will, dass wir glauben, dass er das belohnen wird, dann wird er uns letztendlich hier nahe treten und dann wird auch das sein, dass diese Herzensnähe, die man braucht, um letztendlich Gott zu dienen und um Gebetserhörung zu empfangen, die wird passiert sein. Epheser 2,13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr in Ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Und nur dann kann man 2. Timotheus 2,22 verstehen, wo der Paulus etwas Hochinteressantes sagt. Das wird ja meistens überlesen. Aber hier ist eine Bibelstelle, die ist erschütternd. Er sagt hier, sagt er zuerst mal zu Jungen, gilt aber auch für die Alten. Und zwar aus dem Grund, weil hier zuerst mal es gibt auch Lüste des Alters. Lassen wir das mal. Aber es gibt Lüste der Jugend. Er sagt hier, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, jetzt kommt die entscheidende Stelle, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. So, das ist der Schlüssel. Ich brauche Epheser 2, 13 und 14, die Reinigung durchs Blut, dass ich Gott mit meinem reinen Herzen anrufen kann. Nur so wird der biblische Glaube, die Bibel sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Wenn der Heilige Geist nämlich der Geist der Sohnschaft ist, dann ist er gleichzeitig auch der Geist des Glaubens. Das heißt, solange der Heilige Geist nicht betrübt ist, solange der Heilige Geist in meinem Herzen wirken kann, kann er auch biblischer Glauben wirken. Kann er aber nicht, wenn er betrübt ist, möchte ich betonen. Und die Bibel sagt hier ganz klar, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und dann wird Gott geheiligt und dann wird Gott geehrt. Ihr versteht, die Bibel sagt ganz einfach, um wirklich nicht bloß eine Gebetserhörung zu kriegen, wie beim Cornelius im Vorfeld, sondern um dauerhaft wirklich mit Gott zu leben und dass das Gebet der Normalzustand ist, den Gott erhört, dazu muss ich den Geist der Sohnschaft haben, ich muss Gottes Kind sein, er muss mein Vater sein durch Jesus Christus. Und gleichzeitig sagt die Bibel, ich brauche ein ungeteiltes Herz, dass ich der Herr mit einem gereinigten Herz wirklich anrufe und dann wird auch Gott erhören. Aber er geht weiter. Ich bin tief überzeugt, dass das Vaterunser absolut auf die Herzenstellung zielt, nicht auf die Form. Vers 10, der erste Teil. Dein Reich komme. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja 5 Erscheinungsformen in der Bibel des Reiches Gottes. Und zwar, es gibt eine ganz einfache Regel. Eigentlich ist die Bibel ein Buch, wo ein einfältiger Mensch verstehen kann, genauso wie der intelligenteste. Die Bibel ist so einfach, sie sagt ganz einfach, das Reich Gottes ist dort, wo der König ist. Im Alten Testament war der König immer verheißen. Daniel 2, Daniel 7, er wird diverse Mal ganz eindeutig verheißen, aber er war nicht da. Also ist die Erscheinungsform im Alten Testament zukünftig, nämlich nur prophezeit. Dann kommt der König und betritt die Erde und dann sagt der Herr Jesus, wenn ich durch meinen Finger die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes war, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, wirklich gewandelt hat unter den Menschen in Israel, dann war das Reich Gottes auf der Erde. Die dritte Erscheinungsform, das müssen wir etwas nüchtern sehen. Wir sind hier drin in der zweiten Erscheinungsform. Der König ist da, das Reich Gottes ist da. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, betet, dein Reich komme. Damit ist die dritte Erscheinungsform gemeint. Und die dritte Erscheinungsform ist Kolosser 1,27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo er ganz klar sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, dass er und der Vater Wohnung in unsere Herzen machen werde durch den Heiligen Geist. Damit meint er die dritte Erscheinungsform. Christus in euch, der Heilige Geist. Römer 8, Vers 9, der Geist der Sohnschaft. Das ist die dritte Erscheinungsform. Die vierte wäre dann das tausendjährige Reich, wenn der König wieder auf der Erde ist. Und die fünfte, die endgültige, wäre im Himmel, wenn der Herr Jesus Tempel, Licht, ein und alles ist in diesem letzten Stadium, wo Gott dann wirklich durch seinen Sohn verherrlicht wird und wir zu Füßen Jesu liegen werden und zu Füßen des Vaters. Das ist dann die letzte. Aber hier ist die dritte gemeint. Hier ist mittendrin die zweite Erscheinungsform, der König, der Jesus ist da und sagt, betet, dass das Reich Gottes kommt, dass nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt. Wisst ihr, und jetzt sagt er, dein Reich komme. Wir sind in der dritten Form. Was heißt das jetzt für uns? Wie sollen wir beten? Dein Reich komme. Aber damit sage ich nicht, der Heilige Geist soll kommen. Der ist ausgegossen vor circa 2000 Jahren über alles Fleisch, laut Titus 3. Sondern ich bete was anderes. Ich sage, Herr, komme wieder. Das ist das, was Gott will. Dieses Herz, das nicht an dieser Erde klebt, sondern das letztendlich der Herr Jesus als den Wiederkommenden erwartet. Das ist die vierte Erscheinungsform. Das auf der Herr Jesus wartet und natürlich weiß, dass das nur eine kurze Episode ist im Vergleich zu der Ewigkeit. Und in Wirklichkeit sehnt sich ja der Gläubige nach dieser fünften Form, wenn er nach Geist, Seele und Leib auferweckt, wiedergebracht, wirklich hier in alle Ewigkeit hinein bei Gott, dem Vater und seinem Sohn ist und in dieser Herrlichkeit ist. Das heißt zu Deutsch, die Bibel sagt nicht nur bekehrt, nicht nur ein gereinigtes Herz, das durch Jesu Blut gewaschen ist, das Gott wirklich mit Reinheit erruft, da gehört auch die Motivation dazu, sondern ein Herz, das ungeteilt auch sich um das Reich Gottes kümmert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, aber da kommt der Zusatz, und nach seiner Gerechtigkeit, bleibende Reinigung, so wird euch solches alles zufallen. Also da geht es wieder um die Herzensstellung, die Gott gegenüber hier das Richtige will, das Richtige sucht und das sucht, was Gott will. Und jetzt sagt er hier, dein Wille geschehe. Das ist eine Haltung. Und für mich eine der zentralsten Stellen, wo man alle Themen des Reiches Gottes bezüglich, dem Wille Gottes bezüglich der Hingabe zusammenfassen kann, sind die ersten drei Verse von Römer 12. Dort ist alles gesagt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Da ist eigentlich alles drin. Aber ich möchte nur einen Punkt herausgreifen. Er sagt praktisch, wenn du dich hingibst, die erste Hingabe geschieht in der Wiedergeburt, aber lieber Vater, wenn du dich hingibst, indem dein Herz gereinigt ist, wenn du dich hingibst, indem du Gott aus reinem Herzen anrufst, wenn du dich hingibst, indem du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann bist du ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist der biblische, vernünftige oder wortgemäße Gottesdienst. Und er sagt, wenn du dich dann diesem Weltlauf nicht anpasst, nicht denkst wie diese Welt, sondern dich, und das steht im Passiv, dich verändern lässt vor ihm, und zwar in deiner Gesinnung, im Sinn, in der Einschätzung, im Denken. Das Wort hat eine sehr breite Bedeutung, dass du dich in deiner Grundeinstellung prägen lässt und erneuern lässt, dann wirst du in der Lage sein, den Wille Gottes zu prüfen. Das ist wieder genau das Gleiche. Und dann wirst du ihn nicht nur prüfen, sondern dann wirst du ihn tun. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist eigentlich zusammengefasst mit Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Vers 11. Und zwar, er betont natürlich, dass der Wille Gottes so radikal dann geschehen soll wie im Himmel. Das heißt, ihr merkt, da ist nichts Wachsweiches, nichts Gummimäßiges, nichts mit Vorbehalt, sondern von ganzem Herzen. Das steckt hier dahinter. Ganzes Herz. Sind wir wieder bei Herzenstellung. Vers 11 sagt er dann, gib uns heute unser tägliches Brot. Dieses Wort ist nicht einfach zu übersetzen. Da kann man übersetzen, gib uns unser tägliches Brot, gib uns das Brot des zukünftigen Tages, gib uns das kommende Brot, gib uns das Brot, das über das Tägliche hinausgeht, das heißt über die Versorgung mit Nahrung. Und dann wäre es das geistliche Brot aus Johannes 6,35, das Brot des Lebens. Also er meint hier eine Rundumversorgung. Und ich sage einfach so, Gott hat so gewollt, dass tägliche Brot steht. Damit meint er die Versorgung. Aber ich möchte es doch nur ein bisschen weiterfassen, im Sinne auch von der geistlichen Versorgung. Und jetzt kommt eben hier was ganz Wichtiges. Gib uns unser tägliches Brot heute. Da steht nicht, gib mir die Stähler den Ellenbogen. Versteht ihr? Im Berufsleben. Gib mir die Durchsetzungskraft. Gib mir die Radikalität, die anderen zu beherrschen. Steht da nicht. Sondern da steht, gib mir mein tägliches Brot. Das heißt, sorge du für mich. Dass ich trotzdem Matthäus 5, 6, 7 die Bergpredigt ausleben kann. Dass ich trotzdem der mich auf die linke Backe schlägt, ihm die rechte hinhalten kann. Dass ich trotzdem den, der mein Feind ist, lieben kann. Und du wirst trotzdem für mich sorgen. Merkt ihr, da kommt man raus aus diesem Druck des sich Durchsetzens müssen. Da kommt einfach das kindliche Vertrauen auf den Herr. Du sorgst für mich. Einmal heißt es in den Psalmen, bin ich auch elend und arm, der Herr sorgt für mich. Da kommt es raus, diese Herzenshaltung. Merkt ihr, dieses Erwarten von Gott, du sorgst für mich. Du schützt mich. Du bewahrst mich. Du sorgst für mein Aus- und Einkommen. Du sorgst, dass ich wandeln kann, wie es vor dir und vor Menschen recht ist. Ich will dir dienen. Ich kann sagen, Abba, lieber Vater, Vater unser im Himmel, ich will, dass dein Name geheiligt werde. Ich sorge dafür, und das ist meine größte Sorge, dass mein Herz immer gereinigt ist durch dein Blut. Ich will dir ungeteilten Herzens dienen. Ich will wirklich mich um dein Reich kümmern. Und ich will wirklich, dass das passiert. Und ich erwarte jetzt einfach, habe ich kindlichem Vertrauen, dass du für mich sorgst. Merkt ihr, was da für eine Haltung dahinter ist? Jetzt geht hin und geht in so eine Beerdigung oder in so eine Hochzeit und lasst das Vaterunser runterleiern. Dann seht ihr, was für Blasphemie ist. Das ist was völlig anderes. Das ist eine heilige Herzensstellung. Das Vaterunser ist mit die heiligste Herzensstellung, die es gibt. Die Bibel geht hier weiter und sagt dann, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da blockiert sich der Großteil von den Leuten die Vergebung, weil sie sagen ganz klar, Herr, vergib mir, wie ich andere vergebe. Wer die Menschen kennt, weiß, wie die anderen bereit sind, den anderen zu vergeben, der weiß, dass sie in der Regel nicht bereit sind. Das heißt, er sagt zu Gott, und dann vergib du mir halt auch nicht, wenn ich nicht bereit bin. Also was die Leute sich hier antun, indem sie das betet, das ist denen alle überhaupt nicht bewusst. Die lösen eine Katastrophe für ihr Leben aus. Die blockieren die Vergebung Gottes gezielt. Und das gilt auch für Gläubige. Manchmal ist auch ein Gläubiger nicht bereit zu vergeben. Und dann passiert es halt. Die Bibel sagt, die laufende Reinigung ist das Entscheidende. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich habe draußen, der Harald sagt es nachher, habe ich ein Manuskript von Schlachter aufgelegt, wo er über das Blut Jesu in die Brosame geschrieben hat. Und da ging es genau um das, um diesen Wandel im Licht, wie dann das Blut wirkt. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man sich bewusst ist, wenn man nicht selber in der Reinigung lebt und nicht selber bereit ist, dem anderen tatsächlich auch zu vergeben, dann hat man keine Chance. Römer 15,7, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Natürlich nicht Lumperei, die Bibel sagt, so es ihn reut. Gell? Man möchte mal hier doch einmal ein bisschen einschränken, weil es ist einfach so, wenn jemand Lumperei treibt und man lässt immer fünfe gerade sein und sagt dann immer, vergesse, vergebe, und der treibt es weiter, das ist was anderes. Das kennt die Bibel nicht, sondern sagt, so es ihn reut. Aber es ist klar, es gibt die berühmte Geschichte von der Corrie ten Boom, die mit einer Frau geredet hat, und die hat wirklich ihre Sünde bekannt vor ihr. Muss nicht sein, der Normalfall ist, dass man Sünde vor Gott bekennt. Aber die hat es einfach, weil sie sich erleichtern wollte. Und dann ist der Corrie ten Boom, also ich kenne das, gell? Ich habe einen Chef, der hat immer bloß gesagt, ja, da könntest du mit ihm schwätzen, was du wolltest, hat immer bloß vor sich hinsinniert und gesagt, ja. Und so ist der Corrie ten Boom einfach auch als Floskel rausgefahren, ja, ich habe davon gehört. Und in dem Moment, wie die andere Frau, die ihre Sünde bekannt hat und hier gedemütigt gespielt hat, wie die das hört, ich habe davon gehört, fährt die Frau auf, und da ging es auch um so zwischenmenschliche Dinge, fährt die Frau auf wie von der Tarantel gestochen und faucht. Wer hat das gesagt? Hat die Corrie ten Boom gesagt, damit war klar, was wir für ein Sachverhalt haben. Aber manchmal ist es so, dass der Herr auch solche Dinge zulässt, dass sich offenbart, was da ist. Jetzt geht die Bibel ganz, ganz klar und ganz radikal vor. Sie sagt hier in Vers 14, und das ist der Schluss. Das darf man nicht vergessen, wenn das Vaterunser, diese wunderbare Darstellung einer biblischen Gebets- und Herzenshaltung, wenn das vorbei ist, sagt er nochmal. 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch vergeben. Nicht vergeben. Geschwister, dieser Vers ist wohl mit Großteil Schuld, dass im Reich Gottes teilweise auch unter Gläubigen so Elend herrscht. Und da steht Paraptomata. Und das heißt ganz einfach Verfehlungen, Nebenfälle. Und das steht in Epheser 2, 1, wo es heißt, ihr tot seid in diesen Verfehlungen und in den Sünden. Das heißt, da ist jetzt nicht bloß ein Fehlerchen gemeint. Da ist jetzt nicht bloß gemeint, dass ich jemand nicht leiden kann. Da ist nicht bloß gemeint, dass mir jemand die Hand zu lasch gibt. Versteht ihr? Da ist nicht Billiges gemeint, sondern da ist wirklich gemeint, da ist etwas Gravierendes. Vor langer Zeit kam ein Bruder zu mir und sage, ich muss mit dir reden. Ich habe ihn 20 Jahre nicht mehr gesehen, oder 25. Sag, was ist los? Wie kommst du heute zu mir? Aber es war 30, es ist elend lang her. Wieso kommst du zu mir? Sagt er, ich habe ein Problem. sagt der Karl Hermann, mich plagt etwas. Heute denkt er, ich kenne das auch, ich habe auch schon Sachen in Ordnung bringen müssen, dass es mich geplagt hat. Und dann sagt er, ich habe vor Jahren, das sind 30 Jahre her, habe ich öffentlich gesagt, in den Himmel, wo der Karl Hermann kommt, will ich nicht kommen. Es ging um Lehrfrage. Und dann ist er gekommen und sagt, ich bin hier, um Buße zu tun. Ich habe gesagt, du, das ist für mich eher affektiös gewesen. Es ging damals um Pfingstbewegung, gell? Von daher war ich schon heute nur ein praktizierender Halbpfingstler. Auf jeden Fall, er kam trotzdem, hat gesagt, zu Deutsch, ich will es in Ordnung bringen, vor Menschen und vor dir, vergib mir. Habe ich schon beeindruckt. Ich habe dann signalisiert von meiner Seite, kein Millimeter Bitterkeit. Wie, ich hätte jetzt anfangen können. Wieso sagt er das? Alles sind gegen mich. Versteht ihr? So kannst du ja anfangen. Da kochst du deine Suppe. Dann fängt wieder der Kocher an, sondern musst du sagen, es ist okay. Und musst dann dir überlegen, wie oft hast du sowas gedacht, warst bloß zu feig, es zu sagen. Versteht ihr? Das ist ja das, was du so oft bloß denkst. Der hat wenigstens den Mut gehabt, das öffentlich zu sagen. Da ziehe ich dann den Hut noch. Aber das ist hier gemeint. Ich muss freilassen. Ich muss bereit sein, vorbehaltlos zu vergeben und vergeben. Ich erwarte doch vom Herrn, wenn ich zum Blut Jesu komme und sage, Herr, reinige mich mit deinem Blut, das ist, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Es muss doch weg sein. Dann erwarte ich, dass der Herr das in die Tiefen des Meeres, wie es in Micha 7 steht, versenkt und dass es nie mehr kommt. Und genau so muss es sein. Das, was die Schwester gemacht hat bei der Corrie ten Boom, zu sagen, wer hat das gesagt, da hätte ich sagen müssen. Ja, ja, siehst du, so schlimm war das bei mir, dass andere gemerkt haben, ich schäme mich. Dann wäre es okay gewesen. Hat sie nicht getan. Versteht? Und hier sagt die Bibel ganz klar, ein entscheidendes Merkmal für diese Haltung ist, dass ich wirklich vergebe dem anderen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Und alles andere ist Geschwätz. Wisst ihr, an dem siehst du, wo jemand wirklich steht. Da meine ich jetzt nicht, dass man jemanden nicht grüßen soll, zum Beispiel, wir haben das auch diskutiert, wen soll ich nicht grüßen, wenn er nicht die Lehre des Christus bringt. Da ist dann die große Diskussion aufgekommen, darf ich zum Zeuge Jehovas nicht mehr guten Tag sagen? Und der Grüße ist natürlich im Neuen Testament ein bisschen mehr gemeint. Da ist schon die Lehre des Christus gemeint, die Erlösung durch Jesu Blut. Da ist schon gemeint die Gottheit Jesu Christi, diese Zentrallehre der Christenheit. Aber da ist natürlich auch gemeint, Grüße hat ja im Neuen Testament viel mehr Bedeutung wie bei uns. Nicht, dass ich bloß jemand die Hand schüttle und sage, guten Tag. Damit ist auch Bruch der Gemeinschaft gemeint, das ist was ganz anderes, aber doch nicht unter Gläubigen. Sobald jemand kommt und sagt, vergib mir, ist das erledigt, vorbei. Es muss vorbei sein, versenkt und vergessen. Ich hatte heute Morgen beim Brotbrechen den Gedanken gehabt, ich vergesse, was da hinten ist. Da gehört auch das dazu, was man mir angetan hat. Da gehört das dazu, wo mich Leute geärgert haben, ich muss es vergessen. Wenn das Blut wirklich drüber geht, dann ist es weg. Auch bei mir, ihr versteht. Es muss weg sein, vergessen und im tiefsten Meer versenkt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es ist nicht umsonst, dass genau dahinter noch Vers 12, Vers 13 kommt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Jakobus 6 sagt ganz klar, der Mensch wird nicht von Gott versucht, sondern der Mensch wird versucht, wenn er von seiner Lust, wenn er von seiner Begierde, wenn er von seinem bösen Wesen gereizt wird. Und Gott versucht niemand, aber Gott führt in Versuchung. Zum Beispiel ist euch aufgefallen, dass der Heilige Geist, der Herr Jesus, obwohl er das gar nicht nötig hatte, weil er hatte ja keine Sündernatur, dass der Heilige Geist, der Herr Jesus, in die Wüste geführt hat, dass er vom Teufel versucht würde. Und genauso lässt es Gott zu, dass ich der Versuchung ausgesetzt werde. So wie es im Alten Testament steht, Israel musste versucht werden, auf dass sie den Kampf ums Reiche Gottes lernen. Israel musste versucht werden, dass offenbar wird, was in ihrem Herzen drin war. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Wenn ich sage, führe mich nicht in Versuchung, damit meine ich auch, lass mich eine Herzenshaltung haben, wo du mich nicht in Versuchung führen musst. Und wenn die vorigen Herzenshaltungen stimmen, dann braucht mich Gott nicht in Versuchung führen. Weil dann stimmt's. Wenn es aber nicht stimmt alles, dann muss mich Gott in Versuchung führen, muss mich der Prüfung, das Wort Versuchung heißt in Wirklichkeit in der Tiefe von der Wortwurzel her, Prüfung. Da muss ich geprüft werden durch Anfechtung, was ich wirklich wert bin, geistlich, was ich treibe. Und da kommt dann die Bitte, führe mich nicht in Versuchung. Ich will ja gar nicht so sein. Ich bete manchmal, wenn der Paulus sagt es auf seine Art, der David sagt es wieder anders, er sagt mir, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Manchmal steht da Nieren. Nieren sind ja das, was filtert.
Und im Innersten, sage ich manchmal, Herr, und lass mich so sein, dass ich es vom Innersten her nicht will, dass ich vom Innersten her nicht böse bin, dass ich vom Innersten her das nicht tue. Das ist hier gemeint. Führe mich nicht in Versuchung, lass mich echt sein, so durch und durch echt, bis in den Bodensatz meiner Seele hinein, dass wirklich du mich nicht in Versuchung führen musst, wie es in Jakobus 2, Abvers 6 geschrieben steht. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt kommt wieder Epheser 1,7, also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind erlöst. Aber jetzt sagt die Bibel, dieses Böse äußert sich auf diverse Ebenen. Zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12 sagt sie ganz klar, die Bibel, dass dort dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen die Finsternismächte. Und manchmal kann man auch beten und sagen, Herr, erlöse mich von dieser Anfechtung, von diesen teuflischen Angriffen, die jetzt kommen, die nicht von dir gegeben sind zur Erziehung, sondern weil der Teufel mich angreift. Mir hat das beeindruckt, die Isabel Kuhn, Missionarin der Kinein-Land-Mission, die eine sehr schillernde Persönlichkeit war. Also ich habe die Bücher von ihr immer sehr gern gelesen, ich lese heute noch gern. Diese Frau, die hatte schon mit ihrer eigenen Natur zu kämpfen. Und die haben sich damals, die sind ja immer in Krisensituationen gewesen, in Spannungsfelder, ungeheuer, die hat sich etwas angeeignet, wie sie diesen Kampf kämpft. Und zwar, sie hat Folgendes gemacht, die haben gebetet, haben gesagt, Herr, wenn diese Anfechtung jetzt von dir ist, im Sinne von, führe mich in Versuchung, wenn ich es nötig habe, diese Anfechtung, diese Prüfung zu bestehen, dann möge es geschehen. Wenn es aber Epheser 6 ist, ein Angriff des Teufels, der nicht in deinem Wille ist, dann bitte ich dich, dass du eingreifst und es hinwegnimmst. Dann lehne ich es ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gehört natürlich außer diesem äußeren Angriff auch der innere Angriff dazu. Und da steht in Jakobus 1, 21. Dort heißt es, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist hier gemeint, Rest von Bosheit. Der Schlachter hat es in der alten Übersetzung, in seinem Original, in der Miniaturbibel 1905, etwas provozierend übersetzt. Er hat praktisch gesagt, nicht Rest, so wie es hier steht, von Bosheit, sondern er hat gesagt, Vorrat. Also er hat da Akzent drauf gelegt, man kann das tun, wenn man dynamisch gleichwertig übersetzt. Er hat gesagt, du legst dir einen Vorrat der Bosheit an, du insgeheim brauchst du das, dass du böse sein kannst. Gell? Und das Erlösung von dem Bösen heißt auch, nimm es das weg, Herr, ich nehme dein Kreuz für mich ganz persönlich an, dass es weggeht. Der Wilhelm Busch war ein schlauer Mann und er hat das Leben gekannt. Er war ein Offizier vom Ersten Weltkrieg, er war ein Opfer der Nazi-Verfolgung, er war in den Kirchenkämpfen und er hat die Kreise gekannt. Und eines hat er geschrieben, er sagte, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch schreibt er, irgendwann wurde es mir klar, dass wir Gläubige beten müssen und erlöse uns von dem Bösen. Er hat gesagt, weil wir so oft so elend böse sind zueinander. Na, ich denke, der Mann hat was erkannt. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, errette uns. Das heißt, die Bibel geht hier davon aus, dass man hier Erwartung hat, das Böse preiszugeben und auch die Erlösung, die im vollkommenen Opfer Jesu Christi da ist, anzunehmen. Und dass man hier völlige Errettung erfährt. Und diese Erlösung, die ja gleichzeitig Errettung ist, davor sagt Paulus im 2. Timotheus 4, 18, was da für eine Herzensstellung dahinter steckt. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er sagt, er wird mich hineinretten in sein himmlisches Reich. Wisst ihr, und was sieht der Paulus als Gefahr? Bosheit. Das heißt, meine Bosheit, deine Bosheit und die von Dritten ist das Hauptproblem bei der ganzen Sache. Wenn dir jemand Böses tut und du reagierst mit Bösem drauf, dann ist die Falle des Teufels perfekt. Das heißt, du musst dem die Bosheit vergeben, wenn sie ihn reut. Und wenn sie ihn nicht reut, musst du es trotzdem freigeben von Gott her. Und du musst dann letztendlich auch bereit sein, deine eigene Bosheit preiszugeben, dass der Herr dich in das himmlische Reich wirklich, so wie es der Paulus hier sagt, hineinretten kann. Er sagt, er wird mich vor jedem bösen Werk erlösen. Und darum kann er in 2. Korinther 1, 10, ausgerechnet bei den Korinthern in dieser Gemeinde, kann er sagen, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner erretten wird. Das heißt, wenn ich wirklich erlöst bin von dem Bösen, das preisgegeben habe, dann passiert etwas, dann wird mich der Herr rundum retten, bis hinein in alle Ewigkeit. Und darum hat der Herr Jesus den Titel Soter, der Retter. Euch ist der Heiland geboren, der Retter. Heiland ist nur das altdeutsche Wort für Retter. Er ist der, der mich dann rundum rettet. Und dann schließt man, das ist schon in vielen Lesarten, der Text ist weggelassen, dann schließt er mit Matthäus 6, 13, also 14, 15 ist Kontext, aber das Gebet selber schließt er, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wie der Jesus sagt in Matthäus 28 beim Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, letzte Autorität. Ich unterwerf mich wie ein Sklave der letzten Autorität. Deine Herrlichkeit ist das, was ich will. Deine Erlösung ist das, was ich will. Dein Weg will ich gehen, der Rest will ich nicht. Und dein ist alle Macht. Wenn du willst, kannst du alles tun. Ich habe ein zweites Manuskript raus, das wird heute nicht reichen, aber ich denke vielleicht bis zum Mittwoch oder bis zum nächsten Sonntag, wo der Schlachter auch über Hiob, über die Selbstgerechtigkeit letztendlich redet. Und da sind genau diese Hintergründe sind auch drin, wo du einfach siehst, wie das Herz des Menschen manchmal wirklich unmöglich ist. Und wie man durch völlige Erlösung aber von dem freikommt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, dein ist die Macht. Er schreibt dann in dem Manuskript da und sagt, zu Deutsch, wenn Gott es für richtig findet, dich in Versuchung zu führen, dich durch etwas durchzubringen, dann hast du es nötig. Wer bist du, dass du das beurteilen willst? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen einfach sagen, dein ist die Macht. Du hast die Macht, du hast die Vollmacht, du kannst tun, was du willst mit mir. Ich sage, wenn man das sieht und jetzt das Gebet nochmal anguckt von der Motivation her, von der Herzensstellung, dann sagt er praktisch, der Herr Jesus, ganz einfach, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du musst ein Gotteskind sein, du musst sagen können, Abba, lieber Vater, dass du sagen kannst, Vater unser im Himmel. Dann muss in deinem Herz der Name Gottes geheiligt werde, das heißt, kein geteiltes Herz. Du musst dich ums Reich Gottes kümmern, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du musst bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Du musst bereit sein, alle Hilfe von Gott zu erwarten, nicht von Menschen. Jeremia sagt nicht, du musst verflucht sein, wer Fleisch zu seinem Arm macht, sondern der Herr ist es, der hilft. Und Dalof hat heute Morgen was bei Mal gesagt, das hat mich schon auch erschüttert. Er hat heute Morgen bei Mal gesagt, wie viel würde ich anders machen, in meinem Leben, wenn ich könnte. Und da habe ich denken müssen, den Satz unterschreibe ich sofort. Wie viel würde ich heute anders tun, wenn ich es nochmal könnte? Wenn ich die Uhr nochmal zurückstellen könnte? Wisst ihr so, bis so mit 15, bis das Bewusstsein kommt, wie würde ich meine Entscheidungen anders fällen? Genau das Gleiche. Und der Alpha zu Recht sagt, aber es geht nicht mehr. Und so ist es. Wisst ihr, und darum ist es wichtig, dass man die Herzensstellung heute einnimmt. Sagt, heute stehe ich vor dir als Gotteskind. Heute bin ich bereit, dich zu heiligen in meinem Herzen, ungeteilten Herzens dir zu dienen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Heute bin ich bereit, alles von dir zu erwarten. Wisst ihr, wenn man mal Entscheidungen gefällt hat, ich habe mal beruflich eine Entscheidung gefällt, eine ganz kleine. Da habe ich nachgegeben an einem Punkt. Da habe ich mich überredet. Da habe ich gesagt, also gut, ich mach's halt. Das hat mir fast der psychische Zerbruch und die Zerrüttung eingebracht. Jahrelang Leiden. Wegen einer kleinen Entscheidung. Wie gern würde man so eine Entscheidung zurücknehmen? Darum ist es so wichtig, der Wille Gottes zu tun. Auch für uns Gläubige zu sagen, Herr, dein Wille geschehe und den wirklich zu tun, den zu suchen. Und den so zu suchen, dass man sagt, so wie im Himmel, so reinrassig soll hier, darf ich mal das Wort so scharf formulieren, so klar und so rein soll hier der Wille Gottes bei mir in diesem Leben geschehe. Und ich erwarte alles von dir, dass du mich versorgst nach Geist, Seele und Leib. Und ich bin bereit, jedem zu vergeben, dass du mir vergeben kannst. Und ich bin bereit, eine Herzensstellung einzunehmen. Und ich bitte dich, hilf mir, dass du mich nicht in Versuchung führen musst. Und ich erwarte, dass du mich vollständig durch dieses vollkommene Opfer, durch dein geliebtes Sohn errettest, vor allem Böse. Denn du bist letzte Instanz. Steht da, wenn ein Mensch so kommt, sich so dem Herr Jesus zu Füßen legt und damit am Vater im Himmel, dann ist er eigentlich gewonnen. Ich möchte zum Schluss nur eine kleine Bibelstelle lesen. Dann ist die Bibelstelle kein Thema mehr. Dann ist die Bibelstelle kein Problem mehr.
Markus 11, Abvers 22. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wenn ihr da steht und betet, jetzt kommt hochinteressant, dass das jetzt auch wieder kommt, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Damit ist alles gesagt. Wisst ihr, und das ist für mich ein ganz großes Kriterium der Prüfung der Echtheit. Wisst ihr, bla bla ist im Reich Gottes sehr verbreitet. Schwätzen kann man viel. Aber hier siehst du an diesen Dingen, was ist echt. Wisst ihr, wenn der Georg Müller nach Bern kommt und die haben Dürre oder einmal hatte sie Überflutung von Wasser und der betet wie ein Elia einmal und Gott greift sofort ein, dann brauchst du dir nicht mehr überlegen, ob dieser Mann echt ist. Da war kein Gerede, sondern da war Vollmacht. Und das ganze, die ganze geistliche Substanz steuert sich von dieser Gesinnung, von dieser Herzerstellung. Von daher bete ich von Herzen: Vater unser, der du bist im Himmel, aber nicht öffentlich, sondern mit dem ganzen Hintergrund vor Gott, dass mein Herz mit ihm in Ordnung ist. Und dann kommt Gott zum Ziel. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du uns dieses wunderbare Gebet gegeben hast, dass wir genau sehen können, was du eigentlich willst, was der Vater im Himmel erwartet. Und du siehst, wie wir doch vom Fleisch so verderbt sind, aber dass du alles getan hast, dafür beten wir dich an, für dieses große, vollkommene Opfer. Und dass wir, wenn wir jetzt bereit sind, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du deine Fußstapfen gesetzt hast, dass du dann mit uns zum Ziele kommst. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, wie es im Vater unser steht, dass du dann unsere Gebete erhören kannst, dass wir dann dir wirklich dienen, dass wir dann wahre, jungfräuliche Gläubige sind, die dir, dem Lamme, folgen. Und dass du dann verherrlicht wirst und der Vater im Himmel. Du weißt, wer in unserer Mitte diesen Geist der Sohnschaft noch nicht hat, erbarme dich. Du weißt in unserer Mitte, wer hier in der Falle sitzt. Ich bitte einfach, erbarme dich. Gib uns Gnade, dass du mit uns zurechtkommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.